könnte man sich auch nicht verlieben. Das ist sozusagen diese Grundfigur, die dann ab Plato bis heute die ganze Diskussion über das Erotische beherrscht im Grunde. Das Erotische ist defizitär. Das Erotische ist etwas, was einen gewissen Mangel aufweist, weil ein Streben, wäre es kein Mangel, gibt es kein Streben. Und das bedeutet für Sokrates, dass der Eros als Gut nicht schön ist, unschön ist. Weil wäre der Eros immer schon schön, hätte er kein Begehren, hätte er keinen Wunsch, hätte er keinen Mangel, ein Streben nach dem Schönen. Das heißt, es spricht immer über den Geliebten, ja, selbstverständlich, weil es handelt sich um die Männerliebe, wie gesagt, in erster Linie. Und er sagt, wenn wir suchen sozusagen das Schöne im Geliebten, in der Ermangelung der Schönheit in uns selbst. Und das bedeutet, dass derjenige, der von Eros erfüllt ist, ist eigentlich nicht schön. Es ist bekannt übrigens, dass Sokrates sehr hässlich war. Das ist auch nicht zu vergessen, ja, nicht zu vernachlässigen, weil dann kommt zu Teil ein Autoporträt bei ihm. Und er war nicht schön und er war alt und hässlich. Ja. Und hatte aber sehr viele schöne Geliebte. Und das war eben, da kommt eben dieser Punkt, wo Sokrates sagt, dass der Liebende, und das ist sehr, sehr wichtig für den ganzen Diskurs, aber bei Sokrates ist es extrem. Also wenn schon früher sozusagen dieser Ausgleich war und der Liebe, bei Sokrates ist es überhaupt nicht wahr, und in der platonischen Liebe generell, da ist ja eine sehr, sehr scharfe Trennung zwischen Liebenden, Liebhaber und Geliebten. Liebt nur der Liebende, er ist der Ort des Erotischen. Und die Geliebte oder der Geliebte geben nur nach, ja, zusammen. Das heißt, die sind nicht, die Liebe wird nicht als gegenseitig beschrieben, sondern sie sind nur immer einseitig. Und sozusagen der ganze Gestus des Verliebtseins und der Liebe kommt von der Philosophen letztendlich, also das werde ich jetzt beschreiben, also vom Liebenden oder vom Strebenden, vom Erserfüllten, da sozusagen die Schönheit sich wendet, in die Schönheit verliebt ist, aber die Geliebte oder der Geliebte, sie können nicht lieben, weil sie eben schön sind. Und weil sie immer schon schön sind und kein Streben in sich haben und schon erfüllt sich von einer gewissen Qualität, diese Qualität ist es sozusagen die Liebe provoziert, sie sind sozusagen kalt. Ja? Sie sind kalt, aber nett. Ja, das ist sehr wichtiges Moment. Und es gibt sehr viele Passagen sozusagen bei Sokrates, wo dieses Moment sozusagen explizit thematisiert wird. Ich werde gleich darüber sprechen. Und sagen, das sind zwei Figuren, sind, die völlig unterschiedlich sind. Ja? Der Liebende ist von der Leidenschaft ergriffen, weil er im Mangel lebt und nach der Erfüllung streben. Und der Geliebte oder die Geliebte sind sozusagen kalt und geben nach aus der Berechnung, aus dem Kalkül. Und es ist aber wichtig, ist, dass der Kalkül richtig ist. Ja, das heißt, Plato erwartet von den Geliebten und den Geliebten nicht, auch leidenschaftlich zu sein, aber fordert eine richtige Berechnung oder ein richtiges Kalkül. Und wo sozusagen, weil besteht das richtige Kalkül, das ist ja. Und dass man mit diesem Kalkül letztendlich nicht weiterkommt, auch letztendlich, das kommt noch. Auf jeden Fall, zunächst einmal, sagt Platon, dass erzählte Mythos wie Eros geboren wurde und sein Vater war Poros, also der Gott des Reichtums. Und es gab so eine arme Frau, die hieß Penia, also Penia, das ist ja nicht wahr, das Leiden und Dürftigkeit. Und die war sozusagen die Zofe bei den Göttern, ja, nicht wahr? Und sie hat sozusagen diesen Moment erwischt, ja, als Poros betrunken war und bewusstlos praktisch, und hat in diesem bewusstlosen Zustand zu ihm gelegt und einen Sohn von ihm bekommen und geboren. Sie wollte diesen Sohn kriegen, einfach um ihre Dürftigkeit und ihren schlechten sozusagen gesellschaftlichen Zustand ein bisschen rauszukommen. Und so kam es, so wurde dieser Eros geboren, und er kombiniert in sich sozusagen die Eigenschaften des Vaters und der Mutter. Und dann kommt diese berühmte Beschreibung, und diese Beschreibung in vielen Hinsichten ein Schlüssel ist für Descartes und den späteren Diskurs über das Erotische. Ich möchte diese Beschreibung vorlesen. Als Sohn des Poros und der Penia, also Reichtum und Mittellosigkeit, ist ihm, also Eros, folgendes Los gefallen. Erstens ist er immer arm und weit gefehlt. Dass er zart und schön wäre, wie die meisten wähnen, ist er vielmehr rau und struppig, barfuß und obdachlos. Zum Lager hat er nie etwas anderes als die bloße Erde ohne Decke. An den Türen auf der Straße sucht er seine Ruhestätte unter freiem Himmel. Die Natur der Mutter teilen, stets die Dürftigkeit gesät. Vom Vater her ist er der listige Speer nach dem Schönen und Guten, tapfer, wachhalsig, unermüdlich, ein gewaltiger Jäger, unerschöpflich im Ersinnen von Anschlägen, dabei besät von lebhaftester Streben das Erkenntnis der Wahrheit und nie verlegen um Auskunft der Weisheit freund, Philosoph, sein Leben lang ein gewaltiger Zauber, Giftmischer, das ist das Thema von dieser ganzen Gifttheorie von Derrida, aber was für mich jetzt interessant ist, Descartes wurde als Giftmischer angeklagt und eingesperrt, das war die offizielle Anklage, und Sophist. Das ist auch wichtig, also nicht nur Philosoph, sondern Sophist. Und weder, also Zyniker, und weder wie ein Unsterblicher ist er geartet, noch wie ein Sterblicher, sondern am selben Tag ist er bald oben auf, solange ihm die Mittel zufließen, bald sinkt er wie tot dahin, lebt aber immer wieder, auch Vermögen der Natur seines Vaters, doch was er gewonnen, zerrinnt immer wieder. Niemals also ist er in der Mittel völlig ledig, niemals aber ist er wirklich reich. Zwischen Weisheit und Wissenheit hält er die Mitte, damit nämlich verhält er sich folgendermaßen, keiner der Götter ist Wahrheitsforscher oder strebt, weiser zu werden, denn er ist schon wie denn überhaupt, wer weiser ist, nicht philosophiert. Das heißt, nicht nach Weisheit sucht. Ebenso wenig philosophieren, andererseits die alle einzig waren, noch begehren sie, weise zu werden. Und der Eros ist das, der Philosoph. Erstens ist es Selbstbeschreibung. Es ist bekannt, dass eben die vorgeschichten Athener Philosophen, wie auch Sokrates und Diogenes und so weiter, auf der blassen Erde geschlafen haben und keine Mittel hatten und so weiter. Das geht auch in die Richtung Mönchtum. Wir kennen alle diese Tradition. Aber wichtig ist dabei diese aggressive Seite. Der Liebende ist alt, hässlich, unerträglich, aggressiv, provokativ, immer unruhig, ein Zyniker, ein Giftmischer, ein verdächtiger, aber interessanter Typ, ja, sozusagen. Und in diesem Sinne ein Philosoph, weil er sozusagen immer nach der richtigen Ansicht strebt, aber immer dann irgendwie aufgibt, ja, und dieser richtige Einsicht eigentlich niemals folgt, ja, und man systematisch durchzieht. Das ist sozusagen die Figur, die dann weiter und weiter wandelt, ja, durch die Romantik und durch die Aufklärung. Das ist auch die Figur eines Poeten Modi, ja, das ist auch eine Figur eines Verlaine zum Beispiel. Ja, das erinnert auch diesen Film mit Verlaine. Das ist diese Figur, diesen alten Satyr, aber gleichzeitig gebildet und interessant. Na gut, Eros ist die Liebe zu einem Schönen, folglich ist Eros notwendig ein Philosoph. Als Philosoph aber steht er in der Mitte zwischen einem Weisen und einem Toren. Nun, so geht es weiter und weiter ungefähr. Ich möchte so eine Passage überspringen. Und es kommt zu dieser Hierarchie zurück. Zu dieser Hierarchie und zu der Frage, sollte Geliebter dem Liebenden nachgeben oder nicht? Und die Antwort ist im Grunde ja. Er sagt Sokrates auch wieder, das ist das Positive an der demokratischen Ordnung und unserem athenischen Brauch, dass wir unsere Sexualität nicht schämen und dass wir die Bindungen akzeptieren und dass wir die Bereitschaft akzeptieren, diese Bindung einzugehen. Das ist eben sozusagen die Grundlage einer richtigen gesellschaftlichen Ordnung, diese Bereitschaft. Und darin unterscheiden wir uns von den Barbaren, die aus einem oder anderen Grund es verhindern, für die Geliebten sozusagen nachzugeben und sich, dem Liebenden zu willen sein. Gleichzeitig aber muss man auch sehen, aus welchem Grunde das geschieht. Und es kommt darauf an, was der Liebende sozusagen verspricht. Und es gibt sozusagen falsche Versprechen, da kommt das Moralische her. Das sind die falschen Versprechen, das ist der Geld und Erfolg und so weiter. Da muss man sehr vorsichtig sein. Es gibt aber das richtige Versprechen, und das richtige Versprechen ist der Erkenntnis und Wissen und die Fähigkeit, erwachsen zu sein, und dass der Liebende für den Geliebten zu Vorbild wird. Und wenn sozusagen diese richtige Berechnung da ist, dann ist es legitim, den Wunsch des Liebenden nachzugeben. Was aber, und das ist der wichtige Punkt, das ist der Punkt, der direkt ins Sadistische führt, nämlich Sokrates sagt, die Geschichte des Liebenden ist auch eine Geschichte des Erotischen in ihm, ja? Und enthält auch einen gewissen Moment der Berechnung. Es ist auch wichtig, dass das ist der Moment der Berechnung für die ganze Philosophie und für den ganzen griechischen Diskurs absolut entscheidend ist. Die romantische Vorstellung, dass die Leidenschaft jenseits der Berechnung sich entfalten soll und dass es überhaupt eine Kluft gibt zwischen Leidenschaft und Berechnung, dass die Berechnung und Kalkül auf der einen Seite liegen und Leidenschaft auf der anderen Seite, ist extrem ungriechisch. Griechisch ist ein völlig anderer Gedanke, demokratischer Gedanke in diesem Sinne, nämlich der Gedanke, dass es die Leidenschaft, das ist, was die Berechnung provoziert und das richtige Kalkül trägt. Das heißt, wir beginnen zu kalkulieren, wir beginnen zu berechnen, wir beginnen überhaupt aktiv zu sein, wenn wir von der Leidenschaft ergriffen werden, wenn wir etwas erreichen wollen. Ja? Das Erreichen wollen kommt mit der Verliebtheit und der Leidenschaft. Und das Erreichen wollen ist die Berechnung. Das ist das Kalkül. Um etwas zu erreichen, müssen wir wissen, wie wir das tun, auf welchem Wege wir dazu kommen und so weiter. Das heißt, nicht sozusagen die Leidenschaft ist nicht der Alternative zur Berechnung oder Alternative zum Kalkül, sondern Berechnung und Kalkül sind auf der einen Seite Funktionen der Leidenschaft und sind mit Leidenschaft und durch die Leidenschaft aktiviert. Auf der anderen Seite sind sie Richter über die Leidenschaft. Das heißt, wenn ich sozusagen merke, dass zwischen Kalkül und Leidenschaft eine Diskrepanz besteht, das heißt, dass diese Leidenschaft mich nicht erreichen lässt, was es zum Ziel setzt, dann muss ich sozusagen das überdenken. Es gibt sozusagen ein dynamisches Verhältnis zwischen Leidenschaft und Kalkül und das eine ist voneinander sozusagen nicht zu trennen. Nun, über jede Leidenschaft und über jedes Kalkül hinaus, und das ist eben das Statistische, wenn man will, in diesem Diskurs, kommt sozusagen eine Gesamtstrategie des Liebenden. Und diese Gesamtstrategie des Liebenden besteht darin, dass man als Liebender zunächst einmal seine Karriere beginnt, indem man sich in schöne Körper verliebt. Und Sokrates sagt, das ist eine Phase, die man sozusagen nicht überspringen darf. Man muss sozusagen seine Liebeskarriere und überhaupt seine sozusagen Liebesentwicklung damit beginnen, dass man schlicht und einfach sich in das Schöne des Körpers verliebt. Sozusagen das Schöne der Seele und so weiter, die inneren Werte, wie man so sagt, sind für ihn mehr als problematisch. Die Schönheit ist etwas, was sich unmittelbar, plastisch und in der Welt zeigt, zunächst einmal. Und das bedeutet, dass sozusagen wirklich zu lieben und verliebt zu sein, bedeutet real und effektiv in das verliebt zu sein, was schön ist. Und je schöner der Körper ist, desto besser. Nur. Im zweiten Gang, also als zweite Stufe der Entwicklung, diese ganze Geschichte, kommt es zu einer Überwindung des Körperlichen überhaupt. Und das ist ja der Punkt, da wie ich betonen möchte jetzt, das ist der Punkt, der absolut sadistisch ist. Das ist sozusagen immanent sadistisch. Das ist der Punkt, der dann weiterentwickelt wird von der Saat im Grunde. Das heißt, für einen wahren Philosophen, der schöne Körper des anderen ist von Anfang an strikt instrumental und instrumentalisiert. Ist ein Zug in einer Lebensstrategie, den letztendlich überwunden werden soll, also im Moment der absolut überwunden werden soll, und die Möglichkeit geben soll, weiterzugehen und sich weiter zu verlieben, aber dann ins Nicht-Körperliche schlechthin. Das heißt, in die Schönheit des Gedanken, in die Schönheit der Imagination, in die Schönheit der Welt, in die Schönheit der auch immer, nicht in die Schönheit des Anderen. Ja, das nicht. Das heißt, der andere als andere Körper muss immer überwinden werden, und zwar relativ schnell überwinden werden, damit die anderen Stufen des Erotischen erreicht werden können, damit man sozusagen in Richtung der Kunst, in Richtung des Denkens, in Richtung des Philosophierens, in Richtung des Göttlichen, des Rechts und so weiter, weiter schauen. Der Sublimierungsvorgang wird hier absolut bejaht und als strategischer Ansatz von Anfang an gedacht. Das heißt, das ist der Unterschied zwischen sagen wir, etwas naiven, auf der anderen Seite, doch etwas naiven Vorstellung der Sublimierung bei Freud und der ursprünglichen Lehre der Sublimierung bei Plato. Bei Freud, die Sublimierung kommt als Effekt, als ungewollter Effekt. Eine Unterbrechung durch die Realität. Das heißt, ich will diesen Körper besitzen, ich will meine Erotik ausleben, das schaffe ich nicht, aus einem Grund oder anderem, gesellschaftliche Repression und wie auch immer. Und diese Unterbrechung, diese Unmöglichkeit, die Sexualität direkt auszuleben, führt zur Sublimierung, zum Übergang zur nächsten Stufe. So dass ich in der Kultur das auslebe, was ich auf der Ebene der Sexualität nicht ausleben kann. Daraus folgt auch, das ist der berühmte Buch für zum Beispiel Eros and Civilization von Marcuse, daraus folgt ein Programm der sexuellen Revolution der 68er zum Beispiel. Ja. Das heißt, ich schaffe die Kultur ab, Kontrakultur, ja, kontrakulturelle Programmatik. Ich schaffe die Repression ab, ich schaffe die Stufen der Sublimierung ab, ich schaffe die Hierarchien ab und ich schaffe damit auch die Kultur ab. Und statt diese Stufen der frustrierenden und frustrierenden Sublimierung komme ich zum direkten Ausleben des Primärsexuellen. Dieser Weg ist ja hier völlig anders reflektiert bei Plato. Plato Lehre ist eine Sublimierungslehre und auf diese Sublimierungslehre gründet sich alles andere, was in der Sublimierung gesagt wurde. Das ist eine bewusste Entscheidung, über sozusagen die schöne Lehre des anderen weiterzugehen und diesen Impuls weiterzutragen. Vom Ähnlichen ins Unendliche und vom Begrenzten ins Unbegrenzte. Das heißt, die Sublimierung ist absolut nicht als Effekt der Frustration, sondern absolut positiver Impuls entworfen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie reagiert, und das ist eben die sadistische Frage, möchte ich betonen, wie reagiert der Geliebte darauf? Ja, oder die Geliebte, beziehungsweise. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass die Geliebte oder die Geliebte daran zugrunde geht und einfach sozusagen weggeworfen wird. Eine andere Möglichkeit ist, dass der Geliebte sozusagen seine Orientierung ändert und sozusagen auch eine Liebe verspürt zum Ewigen und unendlich. Und dann ist es ein gemeinsames Unternehmen sozusagen. Ja, das ist sozusagen, die Liebe wird sublimiert in der Richtung, dass sie nicht mehr einander lieben, sondern sie lieben das Gleiche. Und zwar, sie lieben das Gleiche in einer Dynamik, in einer weiteren Bewegung. Und diese gemeinsame Liebe zu dritten, zum etwas, was eigentlich weiterführt und von ihnen eigentlich wegführt. Diese gemeinsame Praxis ist diese sozusagen, ist der Moment, wo dieser Bruch aufgefangen wird und wo die Beziehung sich weiterentwickeln kann. Allerdings hat es eine völlig andere Grundlage. Eine Grundlage der gemeinsamen Sublimierung, sagen wir, im Sinne, dass sie sozusagen ein Geisteskind geboren, ja, nicht mehr. Wie Plato sagt, und gemeinsam dieses Geisteskind lieben. Und zu welchen Schwierigkeiten man hier kommt, ja, das ist doch ein bisschen ärgerlich, aber macht nichts. In der Regel ändert jeden Dialog mit der Rede Sokrates, ja, ist der abschließende Rede Sokrates, weil Plato ist nur einzige Dialog, wo es nicht der Fall ist, sondern am Ende gibt es noch eine Rede. Und diese Rede ist absolut berühmt in der Philosophiegeschichte. Diese Rede ist sozusagen die Quelle von unzähligen Verweisen und Zitaten und so weiter. Das ist die Rede des damaligen Geliebten von Sokrates, von Alkibiades. Der betrunken kommt zu diesem Gastmahl im letzten Augenblick, nur die letzten Worte hört. Und die kleine Intrige besteht auch darin, dass Sokrates beginnt sich in einen anderen zu verlieben, Agathon. Und sitzt neben ihm oder liegt neben ihm, ja, bei diesem Gastmahl. Und Alkibiades ist verärgert und ist betrunken und beginnt sozusagen die Geschichte ihrer Liebesbeziehung zu erzählen. Ich möchte das alles nicht nachvollziehen, weil es, obwohl es sehr witzig ist und so weiter, in vielen Hinsichten auch interessant. Es ist die einzige Versuch von Plato zu beschreiben, wie es in der Liebesbeziehung damals wirklich war. Also nicht auf der philosophischen Ebene, auf der poetischen Ebene und so weiter, sondern wie es wirklich verlaufen ist. Und das Alkibiades sagt er, dass es untypisch ist, was ich jetzt sage, aber jetzt sage ich, wie es wirklich läuft, ja, so etwas, ja, praktisch läuft. Und deswegen ist es so, und eben die Quelle von den unzähligen Beschreibungen und literarischen Reminiszenzen sozusagen, wie es praktisch läuft. Und dann beschreibt er, wie er Sokrates getroffen hat, wie er bemerkt hat, dass Sokrates ihn so mit einem Auge ansieht und das ist seine Schönheit. Er war der schönste Mann sozusagen Griechenlands, galt als schönster Mann Griechenlands, dass er sozusagen mit so einem Auge ansieht. Und da hat er sich überlegt, ob er einen Nutzen ziehen sollte aus dieser Zuneigung oder nicht. Und er hat sich überlegt und hat gedacht, naja, Sokrates ist ein so weiser Mann und das wäre ein großer Nutzen. Und so will er Sokrates verführen. Und dann beginnt er zu beschreiben, wie er versucht hat, mehrmals ihn zu verführen. Und das sind eben diese Beschreibungen. Und er beginnt damit bei den gymnastischen Übungen und schickt seinen Sklaven weg und zieht sich aus und schickt auch den Sportlehrer weg unter unterschiedlichen Formen und so weiter, versucht immer mit ihm sozusagen allein zu bleiben. Alkibiades kommt von der reichsten Familie Athens, also war immer von Sklaven und Diener und Begleiter umgeben und habe versucht, sie zu entledigen und zu zweit zu sein. Das war immer schwierig, wenn es geklappt hat und nicht geklappt hat. Letztendlich hat sozusagen Sokrates die Situation nicht ausgenutzt. Dann ist er zum Äußersten gegangen und hat das so organisiert, dass er allein im Hause war und Sokrates da war und es war zu spät. Und so hat er ihn gezwungen zu übernachten bei ihm, wobei er auch sozusagen so organisiert hat, dass das Haus leer war, was absolut sozusagen eine Errungenschaft war für ihn, weil es war einfach, das war immer voll. Also er hat optimale Bedingungen geschaffen und sie waren sozusagen in der Nacht allein auf dem Boden, sie schliefen auf dem Boden, das sind richtige Genossen. Und dann hat er sozusagen Sokrates direkt angesprochen und hat versucht, ihn sozusagen zu überzeugen, mit ihm zu schlafen. Und Sokrates war die ganze Zeit abweisend und ironisch und beleidigend. Und er hat ihn dermaßen beleidigt, im Endeffekt, und dermaßen ironisiert und dermaßen sozusagen so eine Kälte ausgeströmt, dass Alkibiades im Endeffekt absolut frustriert war, irgendwie demotiviert. Und sie sind eingeschlafen unter einer Decke, aber es ist nichts passiert, sagt Alkibiades. Und dann ist es so eine Passage, die in diesem Sinne relevant ist. Er sagt, es fällt mir schwer, so etwas zu erzählen. Dazu kommt drittes noch, dass es mir geht wie dem von der Natter Gebissenen. Der Mann sagt, also wenn er sich daran erinnert, ich war an diese Szene. Denn man sagt, dass wer diesen Schmerz an sich selbst erlebt hat, sich scheue über die Art desselben sich zu irgendwelchem anderen zu äußern, als zu denen, die selbst schon gebissen worden sind. Also der erotische, philosophische erotische Akt als von der Natter gebissen, das sozusagen im Schmerz endet. Äußern zu denen, die selbst schon gebissen worden sind, weil die allein es verstehen und verzeihen würden, wenn er vom Schmerz sich nicht lassen und in seinem Tun und Reden keine Grenzen finden konnte. Was mir nun anlangt, so bin ich gebissen von etwas noch Schmerzhafterem und gerade an der für solchen Biss schmerzhaftesten Stelle, am Herzen nämlich, oder an der Seele, oder wie man es sonst nennen will, bin ich getroffen und gepeinigt worden von der Stachel der Philosophie. Also diese Ironie anstelle der Sexualität. Da wenn es einen jugendlichen und nicht unbegabten Geist erfasst, sich noch grimmiger einbohrt als der Zahn der Natter und jeder Rücksicht schwinden lässt in Rede und Tat. Aber sagt er, angesichts von Männern wie Phaedros, Agathon, Eriximachus, Pausanias, Aristodemus, Aristophanes, was bedarf nur der Sokrates selbst zu nennen und die anderen? Habt ihr doch alle in euch selbst diese philosophische Raserei und Schwärmerei verspürt, darum führt ihr alles hören, dürft ihr alles hören, denn ihr werdet mir verzeihen, was ich damals tat und nunmehr erzähle und so weiter. Das heißt sozusagen, stellt das ein typisches Erlebnis in dieser Gesellschaft dar. Und sozusagen ein typischer Schmerz, eine philosophische Verbindung, eine Verbindung, die schwankt zwischen Philosophie und Eros. Und sagt am Ende, im Endeffekt weiß ich nicht, wie ich mich verhalten soll. Er sagt, na gut, ich bin ein Krieger, ich habe ein soziales Leben, ich bin sehr viel beschäftigt mit also wegen meiner Stellung, mit der Geschäften des Staates. Ich bin von der Freude umgeben. In diesem Sinne ist für mich diese Liebe des Sokrates eine schmerzhafte Erinnerung, die mich peinigt. Auf der anderen Seite aber denke ich, wäre es nicht schön, das alles abzusagen und zu Sokrates zurückzukommen und mit ihm sozusagen das Gute und das Schöne zusammenzuleben. Das wäre sozusagen die Lösung, aber irgendwie diese Lösung kommt auch nicht zustande. Und so schwanke ich zwischen sozusagen zwischen dem sozialen und meinem normalen Leben. Tue ich das, dann verspüre ich nur den Schmerz. Wende ich mich in eine andere Richtung, dann bin ich isoliert und fühle ich mich auch unsicher, weil ich sozusagen dann alleine Sokrates bin und das ist ja auch nicht das Richtige. Also irgendwie schwankt er ständig und weiß nicht wohin. Und endet damit, dass er sagt, naja, so geht es allen, die mit Sokrates sich sozusagen ihm nachgeben.
Und dann schweigt er eben, als er betreten.
Und Sokrates sagt, und zwar zwischen mir und Agathon. Er will also verhindern, dass ich meine Liebe an Agathon übergebe und will sozusagen Agathon einfach einschüchtern. Und sie meinen, er erzählt das ihnen alles, aber er erzählt nur dem einen, dem Agathon, um ihn einzuschüchtern und ihn verhindert, dass er sich mit mir einlässt. Und dann kommt es zum weiteren Gespräch, wo Sokrates dazu bringt, dass Agathon seine Stelle ändert und wieder neben ihm liegt und nicht neben Alcibiades. Und dann sagt Alcibiades, naja, ich gebe ja auf. Immer anschaut Sokrates das so, dass der Schönste in der Runde neben ihm liegt und damit endet sozusagen das Gespräch. Praktisch, es gibt noch eine Stelle, aber die ist nicht genau. Das heißt, das wird sofort wieder ironisiert von Sokrates und alles sind wieder verunsichert und alles kommt sozusagen zurück in der gleiche Situation, wie es früher war. Na gut, das ist die Konstellation, die ich einfach relevant finde für die weitere Analyse der Sartschen Texte und der Texte über das Sart. Und im Weiteren möchte ich, also in der übernächsten Woche mit der Sartre beginnen, nämlich mit Philosophie de Beauvoir. Ich habe gesagt, es gibt sozusagen die deutsche Übersetzung, Philosophie de Beauvoir, Merlin Verlag. Ich beginne aber nicht mit dem Anfang des Textes, sondern ich beginne mit so einer philosophischen Schrift innerhalb des Textes selbst, sozusagen. Die Franzosen noch eine Anstrengung, um richtige Bekannte zu werden. Das ist so ein Flugblatt, das den Texter de Sade verfasst hat und rausgeworfen hat. Er hat es mehrmals geschrieben und als Flugblatt rausgeworfen hat aus seiner Zelle. In die Massen, er saß in Bastille, ja, in dieser Zeit, im Gefängnis. Und das war eben die Zeit, dass vor der Bastille große Demonstrationen begannen, ja, es Anfang der Französischen Revolution. Und das war sehr elektrisiert von diesem Ereignis und wollte sozusagen daran teilnehmen und hat diesen Text verfasst und hat diesen Text auf diese Weise verbreitet, dass er aus seinem Fenster diese Blätter geworfen hat in die Menge. Und dann hat er diesen Text reintegriert in die Philosophie im Boudoir als sozusagen ein Text innerhalb des Textes. Und dieser Text, mit diesem Text möchte ich eher beginnen. Und dann wie immer sozusagen machen wir jetzt Unterbrechung. Aber eine kurze. Ich muss sagen, wir halb eins muss ich schon weg. Praktisch und wir haben also noch vielleicht so 40 Minuten für die Diskussion.